Also anfänglich konnte ich mit dem Unterthema an den Schleifstein der Gemeinde nichts anfangen. Beim Schleifstein fiel mir als erstes die unangenehme Erfahrung beim Zahnarzt ein, wenn dieser zu mir sagt: Herr Fehler, ich muss mal wieder ein wenig an Ihren Zähnen schleifen. Dann weiß ich, hat das mit Schmerzen zu tun, sehr unangenehm. Als nächstes fiel mir einer meiner Patienten ein, der Schleifer oder wie man hier sagt, Schlieper war. Wenn er von seiner Arbeit erzählte, wurde klar, das war ein harter Job, den er als junger Mann lernte und dann über Jahre lang ausführte. Und diese Arbeit hat ihn letztlich körperlich kaputt gemacht. Auch wirklich nicht angenehm. Als drittes fielen mir unsere Messer ein, die wir nach vielen Jahren zum Schleifen abgaben und die wie verändert endlich wieder zum Schneiden fähig wiederkamen. Eine gute Erinnerung. In Sprüche 27, Vers 17 heißt es: Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Salomo verwendet das Bild des Schleifens, um deutlich zu machen, was im täglichen Miteinander hilfreich und notwendig ist. Wir erleben das alle, ein ungeschliffenes Messer, das ist eine Zumutung in jeder Küche. Da gibt es nur zwei Alternativen, schleifen und wieder zum Schneiden instand setzen oder wegschmeißen. Klar entscheidet man sich zum Schleifen. Und dieses Bild vom Wiederinstandsetzen soll uns heute Abend beschäftigen. Ich lese noch einmal den Text aus Galater 2. Als Petrus später in Antiochia war, stellte ich, Paulus, ihn öffentlich zur Rede, weil sein Verhalten unentschuldbar war. Zuerst nämlich nahm er zusammen mit den nichtjüdischen Brüdern und Schwestern an den gemeinsamen Mahlzeiten teil. Aber dann kamen Leute aus dem Kreis um Jakobus, die das jüdische Gesetz streng befolgen. Da zog sich Petrus von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück und aß aus Furcht vor ihnen nicht mehr mit den Nichtjuden. Auch die anderen Juden in der Gemeinde blieben gegen ihre Überzeugung den gemeinsamen Mahlzeiten fern, sodass sogar Barnabas angesteckt wurde und genau wie sie seine Überzeugung verleugnete. Als ich sah, dass sie damit die Wahrheit der guten Nachricht preisgaben, sagte ich zu Petrus vor der ganzen Gemeinde: Obwohl du ein Jude bist, hast du bisher die Vorschriften des jüdischen Gesetzes nicht beachtet und hast wie ein Nichtjude gelebt. Warum zwingst du dann jetzt durch dein Verhalten die nichtjüdischen Brüder und Schwestern sowie Juden nach den Vorschriften des Gesetzes zu leben? Es stimmt, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder wie die Angehörigen der anderen Völker. Aber wir wissen, dass kein Mensch deshalb vor Gott als gerecht bestehen kann, weil er das Gesetz befolgt. Nur die finden bei Gott Anerkennung, die in vertrauendem Glauben annehmen, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Deshalb haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, um durch das Vertrauen auf ihn bei Gott Anerkennung zu finden und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Denn mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott bestehen. Die Gute Nachricht Bibel überschreibt diesen Textabschnitt mit den Worten: eine notwendige Klarstellung. Und genau darum geht es. Hier muss etwas klargestellt werden. In diese wirklich schwierige Situation in der Gemeinde muss Klarheit. Und wenn das geschehen soll, sind wir meistens auf Mitmenschen angewiesen, die uns hinterfragen, die uns kritisieren, die uns helfen, wieder auf den richtigen Weg zurückzugehen. Wo wir uns in Gedanken oder Taten verrannt haben, da brauchen wir Hilfe. So verstehe ich inzwischen die Überschrift an den Schleifstein der Gemeinde. Es geht nicht darum, dass einer hier kaputt gemacht wird, sondern es geht um Hilfe. An Petrus wird das deutlich. Der Petrus war ja nicht irgendeiner, so wie ich. Auch Männer voll Heiligen Geistes, Menschen, die eine führende Stellung im Reich Gottes einnehmen, können irren. Sie mögen Säulen in der Gemeinde Jesu sein und großes Ansehen haben. Das bewahrt noch lange nicht vor Fehlern. Und ich behaupte, im Reich Gottes wird es immer dann schwierig, wenn Mann oder Frau sich nichts mehr sagen lässt, sozusagen unantastbar wird oder sich so aufführt. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, auch aus der jüngeren Kirchengeschichte, auch aus dem evangelikalen Raum, welche schlimme Folgen falsch verstandene Macht und Uneinsichtigkeit haben kann. Ich möchte drei Fragen mit Ihnen versuchen zu beantworten. Die erste Frage ist, wie geriet eigentlich Petrus auf den Irrweg? Nun könnte man ja sagen, Rücksichtnahme und Nachgiebigkeit sind doch eigentlich gute Tugenden. Wenn aber Nachgiebigkeit zur Schwachheit und Rücksichtnahme zur Verleugnung der Wahrheit wird, dann ist das nicht gut. Genauso war es bei Petrus. Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund. Mein lieber Petrus, höre ich ihn sagen, du bist ein Heuchler. Du drehst dein Fähnchen nach dem Wind. Dein Verhalten ist unentschuldbar. Das ist harter Tobak. Petrus war in Antiochia, diese Stadt im heutigen Syrien war nach Jerusalem das christliche Zentrum. Von Anfang an kamen dort auch Menschen zu Glauben, die keine Juden waren. Menschen, die nichts wussten von Beschneidung und Sabbat und die kannten auch keine Reinigungs- und Speisevorschriften der Juden. Und das war damals eine große theologische Frage. Müssen Menschen, die keine Juden sind, aber zum Glauben an Jesus finden, das jüdische Gesetz halten? Oder gilt das Gesetz Moses nur für Juden? Und dann gab es eine große Versammlung in Jerusalem, in der war auch Petrus, in der war Paulus und auch Barnabas. Die drei hatten die Gemeinde in Antiochia aufgebaut, die waren damals mit dabei. Und das Ergebnis dieser Gemeindeversammlung war, das können Sie nachlesen in Apostelgeschichte 15, das Gesetz und alle jüdischen Ausführungen gelten nicht für Heidenchristen, also für Christen, die keine Juden sind. Das war das Ergebnis dieser Gemeindeversammlung. Und deshalb kann ich die Kritik des Paulus an Petrus gut verstehen. Petrus aber hatte noch etwas anderes erlebt. Er hatte durch eine besondere Offenbarung in der Stadt Joppe Klarheit empfangen, dass Tischgemeinschaft mit Heiden Gott wohlgefällig ist und erlaubt ist. Lesen Sie es nach in Apostelgeschichte 10. Und deshalb war Petrus nicht jüdischen Glaubensgeschwistern ein Freund geworden. Man hatte sich getroffen und miteinander gegessen. Keine Spur davon, dass dieser Mann einmal ein frommer Jude gewesen war und die anderen in ihrem Christsein nicht akzeptierte. Jetzt lebte Petrus und glaubte er gemeinsam mit ehemaligen Heiden. Für diese waren die jüdischen Speisengesetze ohnehin kein Thema. Die hatten kein Problem damit. Mose und seine Gesetze, das war für sie eine total fremde Welt. Das hatte mit ihrem Leben und Glauben nichts zu tun. Damals nicht, als sie noch an ihre Götzen glaubten, und auch jetzt nicht, wo Jesus ihr Herr war. Diese Menschen waren Christen geworden, ohne den Umweg über das Judentum. Sie hatten begriffen, Gott ist ein liebender Vater, Jesus ist für meine Schuld gestorben und das reicht. Sie hatten erfahren, Gott liebt uns so, wie wir sind. Das allein zählt. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Männer, die zum Team des Apostel Jakobus gehörten. Und der Jakobus, das war ein geistliches Schwergewicht, kamen nach Antiochia. Das waren Christen aus dem Judentum, die noch großen Wert darauf legten, die jüdischen Gesetze zu beachten. Und jetzt bekommt Petrus, wir würden sagen, kalte Füße. Er zieht sich von seinen nichtjüdischen Freunden zurück. Plötzlich scheint er wieder auf seine jüdischen Wurzeln sich zu besinnen und fordert von den Heidenchristen doch bitteschön, wie gesetzestreue Juden zu leben. Mit einem Handstreich wischt er alles weg, was ihm vorher noch wichtig und richtig war. Und ich frage, ja Petrus, bist du dement? Hast du das vergessen? Kann ja schon mal passieren. Die Gemeindeversammlung damals in Jerusalem und deine ganz besondere Christusbegegnung in Joppe, hast du das alles vergessen? Ist das gerade nicht mehr da? Was war eigentlich das Problem von Petrus? Petrus sah, dass sein bisheriges Verhalten mit Heidenchristen, die Judenchristen, enorm störte. Es ist die Frage, was sollte er tun? Folgte er seiner Überzeugung, so verlor er sein Ansehen bei den gesetzlichen Judenchristen. Und wie gesagt, die hatten großen Einfluss in der Gemeinde. Richtete er sich nach ihren gesetzlichen Meinungen, so verleugnete er die ihm von Gott gegebene Erkenntnis in Joppe, beachtete nicht mehr den gemeinsamen Jerusalem-Beschluss und brachte Heidenchristen in riesige Probleme. Kennen Sie auch so Augenblicke in Ihrem Leben? Petrus war schon einmal eingeknickt, damals bei der Verleugnung Jesu. Ganz anders zum Beispiel Martin Luther, ihm wird der Satz auf dem Reichstag zu Worms 1521 zugesprochen, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Amen. Ganz anders Stephanus und viele Menschen, die für ihren Glauben Nachteile in Kauf nehmen. Und wenn wir gleich beten, dann sollten wir für die Menschen beten, die zurzeit in so ganz schwierigen Situationen sind. Und für unsere Gemeinden sollten wir beten, dass wir Orte werden, wo Menschen Korrektur erfahren können. Also wie geriet Petrus auf den Irrweg? Man könnte auch sagen, ihm war die Anerkennung und die Ehre von bestimmten Menschen wichtiger, als dem Willen Gottes zu gehorchen. Wer mit kluger Berechnung einen besonders guten Eindruck bei anderen zu erwecken sucht, ist meist auf dem falschen Weg. Petrus stellte sich um seines eigenen Vorteils willen auf die Seite der scheinbar Starken und ließ die Schwachen alleine stehen. Lasst uns dafür beten, dass wir in solchen schwierigen Entscheidungssituationen den Willen Gottes erfahren und dann auch die Kraft haben, ihn zu befolgen. Die zweite Frage: Welche Folgen zog das Verhalten des Petrus nach sich? Das erste: Einer Irrlehre wurde Raum gegeben. Ich kann gut verstehen, dass das Verhalten des Petrus den Paulus auf die Palme gebracht hat. Diese Kehrtwende des Petrus war ein Rückfall in alte Zeiten, in altes Denken, in das alte Leben unter dem jüdischen Gesetz. Das war doch wieder der Versuch, Gott zu gefallen, wenigstens so ein bisschen, Gott gnädig zu stimmen, indem ich religiöse Normen einhalte. Das war wieder der Versuch, durch eigene Anstrengungen Gott gnädig zu stimmen. Es schien abgelegt zu sein. Plötzlich war es wieder da. Ich weiß nicht, ob Sie sowas auch kennen. Da denkt man, man hat das schon längst unter den Füßen und plötzlich ist es wieder da. Nein, sagt Paulus, das kann nicht sein. Das haben wir mit Gottes Hilfe hinter uns gelassen. Durch des Gesetzes Werk wird kein Mensch gerecht. Wenn ich mir, so höre ich Paulus sagen, wenn ich mir durch penibles Einhalten von Vorschriften den Himmel verdienen kann, ist Jesus eigentlich vergeblich am Kreuz gestorben. Dann wäre das gar nicht nötig gewesen. Ich kann unmöglich, so höre ich ihn sagen, daran glauben, dass Jesus alles für Gottes Versöhnung mit mir getan hat und gleichzeitig will ich mir wieder Pluspunkte bei Gott verdienen. Das passt nicht. Wenn ich Jesus vertraue, so höre ich Paulus sagen, und Ja sage zu seiner Liebe, dann ist der Weg zu Gott frei. Dann ist er frei. Paulus will Petrus und Barnabas nicht öffentlich bloßstellen. Darum geht es ihm nicht. Er will sie auch nicht blamieren. Sowas kommt ja auch schon mal vor. Er will, er muss klar machen, dass es keinen Weg zurück gibt zu einem Leben unter dem Gesetz. Wer Jesus Christus vertraut, lebt nicht mehr unter dem jüdischen Gesetz. Jesus hat alle Forderungen erfüllt. Jesus hat alles getan für Gottes Versöhnung mit mir und das genügt. Allein durch den Glauben an Jesus bin ich gerecht vor Gott. Eine Irrlehre wurde Raum gegeben, einer sehr gefährlichen Irrlehre. Und das Zweite, es gab Streit und Verunsicherung in der Gemeinde. Petrus wollte bei seinem Irrweg einen guten Eindruck bei den Judenchristen machen. Aber er hatte nicht bedacht, was das für die Heidenchristen bedeuten würde und welche Kreise das in andere Gemeinde ziehen würde. Es begann ein Klagen über Petrus. Luther übersetzt Paulus so, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Die heidenchristlichen Glieder der Gemeinde in Antiochien fühlten sich zurückgesetzt und wurden total verunsichert. Ich kann mir das gut vorstellen. Ihnen war das Verhalten des Petrus unverständlich. Plötzlich ist er nicht mehr da, will nichts mehr mit mir zu tun haben. Indem Petrus sein Ansehen bei der einen Gruppe festigen wollte, untergrub er dasselbe und verlor Vertrauen bei vielen anderen. Und die Erschütterung des Vertrauens war nicht die einzige Folge seines Handels. Noch schlimmer war die Wirkung seines Beispiels aufs andere. Er zog viele mit in seine falsche Lehre hinein. Leiter im Reich Gottes tragen große Verantwortung, weil sich viele an ihnen orientieren. Das muss uns, die wir Verantwortung in Kirche und Gemeinde tragen, ständig bewusst sein. Danke allen, die gerade auch aus diesem Grund für die Leiter im Reich Gottes beten. Petrus zog sogar Barnabas, ein Mann voll Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 11, mit in die falsche Richtung. Und deshalb lassen Sie uns gleich ganz bewusst für die Leiter im Reich Gottes beten. Und die dritte und letzte Frage, wie kam Petrus zurecht? In der Gemeinde Jesu wirkt der Heilige Geist, er weiß zurecht. Er tut dies still im Herzen und Gewissen, aber er tut es auch durch Mitchristen. So war es in Antiochia. Der Heilige Geist gebrauchte Paulus. Er half Petrus wieder zurecht. Paulus schimpfte nicht heimlich hinter dem Rücken des Petrus über seinen Kollegen. Er trat ihm offen entgegen. In Gegenwart der anderen Gemeindemitglieder hielt er dem Petrus sein Fehlverhalten vor. Was für ein besonderer Augenblick muss das gewesen sein? Da wäre ich mal gerne bei gewesen. Wie die das gemacht haben. Paulus erinnert nicht an irgendwelche Absprachen. Er erinnert an den Kern des Evangeliums. Du und ich, Petrus, wir haben doch erkannt, dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Wie kannst du dahinter zurück? Wir beide halten doch auch das Gesetz nicht mehr in allen Teilen, in allen Sabbatvorschriften und Fastenregeln. Bei diesen Dingen sagst du, das sei nicht mehr so wichtig. Und in anderen Dingen baust du eine Grenze auf zu Menschen, die genau wie wir aus Gnade gerettet sind. Ich glaube, so nett hat er es nicht gesagt. Ich glaube, dass Paulus zornig war. Er sagt in Galater 1, Vers 10, wenn ich Menschen zu Gefallen lebe, dann bin ich nicht mehr Christi Knecht. Lesen Sie es nach, Galater 1. Wir merken, was hier auf dem Spiel steht. Und im 5. Kapitel des Galaterbriefes schreibt er, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Wer sich beschneiden lässt, muss das ganze Gesetz erfüllen und er hat Christus verloren. Es geht hier gar nicht um eine Theorie, um eine Theologie, sondern es geht darum, Christus zu verlieren. Ich behaupte, können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, wäre Paulus nicht so vehement hier eingeschritten, dann gäbe es die christliche Kirche von heute nicht so, wie sie ist. Dann wären die Christen ein Teil des Judentums geworden. Hier ging es nicht um die Randfrage um eine Randfrage des christlichen Glaubens. Hier ging es nicht darum, welche Lieder wir singen und wann der Gottesdienst ist und wie wir Abendmahl feiern. Hier ging es um die Mitte des Evangeliums. Wäre es in Antiochia nur um die Beschneidung und um irgendwelche Speisevorschriften gegangen, dann könnten wir die ganze Sache abhaken. Dann hätten wir höchstens noch ein historisches Interesse an den Vorgängen damals. Aber Paulus klärt hier das Wesentliche, das Luther später in der Reformation auch wieder entdeckt hat und für uns Christen erkämpft hat. Allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade. Und Petrus, der gründet keine eigene Gemeinde. Ich komme ja aus dem Siegerland. Da war es wohl zu einer Zeit üblich, wenn ich eine bestimmte Meinung hatte und die passte nicht mehr in meine alte Gemeinde, da machte ich eben eine eigene auf. Und dann fanden sich auch einige, die das mitmachen und schwupp, hatte ich eine neue Gemeinde. Im Siegerland, ich habe gehört, in Wuppertal soll das auch sein, da gibt es ja alles Mögliche wegen irgendwelchen Sondermeinungen. Die werden dann plötzlich so wichtig, dass ich meine Gemeinde verlasse und gründe was Neues. Macht Petrus nicht. Er besucht auch nicht einen anderen Gottesdienst, sondern er lässt sich von Paulus korrigieren. Und damit komme ich zum Schluss. Für mich beeindruckender als seine Wundermacht, mit der er einen Lahmen heilte, Apostelgeschichte 3, ist alles der Petrus. Beeindruckender als seine Macht, einen Toten aufzuerwecken, Apostelgeschichte 9, ist für mich seine Demut. Petrus lässt sich von Paulus etwas sagen. Und Petrus war weit davon entfernt, dem Paulus diese öffentliche Rüge nachzutragen. In 2. Petrus 3, Vers 15b lesen wir, wie sehr er Paulus schätzte und liebte. Also das war nicht nur, ja gut, dann arbeiten wir mal weiter, sondern die hatten weiterhin eine innige Beziehung. Da schreibt Paulus, begreift doch, genau das hat euch auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott viel Weisheit gegeben hat. Wer sich so verhält und zur Rechtweisung annimmt, der kommt zurecht und darf auch weiterhin im Reich Gottes dienen. Das hat der Petrus erlebt. Ich schließe mit einem Spruch aus Sprüche 12, Vers 1. Wer lernen will, lässt sich gerne zurechtweisen. Wer keinen Tadel erträgt, bleibt dumm. Amen.